DuckZen wird gesponsert von ESN Elite Sports Nutrition.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DuckZen Podcast. Gegenüber von mir in einer stylischen Prada-Kappe diesmal.
Du hast sie gleich erkannt. Nein, ich werde nicht gesponsert von Prada. Ich trage es freiwillig. Und heute ist die Folge 8. Und man sagt über die 8. Folge, sie ist immer besser als die 4. Folge.
Sind wir bei der 8. oder sind wir bei der 7.?
Ah, Regie, sind wir in der... Ah, 7, okay. Also heute in der Folge 7. Und man sagt, die 7. Folge ist immer besser als die 3. Folge. Deswegen an die Fans der 3. Folge, seid gespannt. Diese Folge wird heute noch besser als die 3. Folge.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir lesen alle Kommentare, besonders nicht wir, aber ich lese ganz, ganz viele.
Ich lese auch ein paar. Letztens nachts habe ich ganz viele Kommentare gelesen.
Ansonsten, dein Management geht auch kräftig durch und liest und wie gesagt, nochmal Dankeschön an jeden, der bis jetzt diesen Play-Button gedrückt hat. Wer noch nicht hat, kann auch gerne
nochmal drücken.
Nochmal drücken, dann ist Pause.
Stimmt, ja.
Also okay, zweimal drücken, recht. Dann geht's wieder los. Und auch nicht vergessen, das Ganze zu raten auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wir freuen uns über jeden
positiven Daumen.
So
kann man das machen? Kann man positive Daumen geben und negative Daumen?
Ich kenne mich nur bei Spotify aus, da gibt es ja Sterne. Wie es bei anderen Plattformen ist, weiß ich gar nicht.
Okay, also
nicht
wie sagen. Auch immer es bei der Plattform ist, gebt ein positives Feedback. Da freuen wir uns und haben noch mehr Spaß beim Reden.
So sieht's aus. Ich habe mitbekommen, du bist gerade ein bisschen, ich würde nicht sagen Umzug, aber ja. Du hast dein Studio ein bisschen verlegt.
Yes, weil bei mir im Studio, also in Berlin, haben wir ein wirklich riesiges Studio und wir dachten uns am Anfang, okay, wir sind geil, wir machen 7 Studioräume und alle können gleichzeitig aufnehmen, bis wir gemerkt haben, dass es ein bisschen schwierig ist, weil wenn ein großer Künstler mit Entourage da ist, ist immer ein bisschen schwierig für den anderen Künstler, weil einfach zu wenig Platz dann am Ende ist und so weiter. Und dann, um ein bisschen, dass jeder so seinen Freiraum hat, habe ich meine Sachen zu mir nach Hause gebracht. Das heißt, ich habe verloren den Kampf um mein Studio und arbeite jetzt gerade zu Hause. Aber es passt, es entstehen ja Hits, die haben Bock und die sind einfach sehr viele. Und ich bin eher alleine am Produzieren.
Und du bist ein sehr, sehr guter Gastgeber.
Vielen Dank.
Super. Aber es sind dann viele, es sind gar nicht... Weil ich glaube, von außen denkt man dann immer, es sind irgendwie nur Leute aus deiner Entourage, die dort aufnehmen, aber es sind mittlerweile...
Nehmen viele, also es sind viele, oft, manchmal gehe ich ins Studio und gehe da rein und da ist quasi die ganze neue Hip-Hop-Szene drin, treffe ich, keine Ahnung, gehe ich im Gang vorbei, treffe Mako, gehe am anderen Gang vorbei, dann ist halt da Bones, dann gehe ich am anderen Gang vorbei, dann ist, keine Ahnung, Domiziana, also immer... Ein buntes Gemisch im Studio unterwegs, aber freut mich auch, ist ja auch geil. Ich finde es auch geil, dass die, dass neue Produzenten immer wieder irgendwelche Newcomer mitnehmen und so. Es freut mich. Allerdings halt für mich, wenn ich wirklich konzentriert arbeiten will, ist für mich das Beste, wenn ich eigentlich in einem dunklen Raum komplett alleine bin und weiß, es ist niemand draußen, mit dem ich gerade gerne quatschen will, weißt du so. Und dann lenkt das einfach manchmal ab. Und deswegen habe ich meine ganzen Sachen nach Hause genommen und wie bei Therapie vor dem Album sitze ich in meiner Wohnküche und produziert dort.
In deiner Sauna.
In meiner Sauna.
Wie sind die Leute zu dir, wenn jetzt neue Künstler reinkommen im Studio?
Sie wollen immer kämpfen. Jeder will kämpfen. Jeder sagt, ich habe gehört, du bist stark, komm, wir kämpfen. Jeder will kämpfen. Nee, Spaß. Nee, sind nett. Sind eigentlich, also ich habe noch keine schlechte Erfahrung mit wem auch immer gemacht. Also sind alle super respektvoll, nett, höflich. So.
Super.
Voll.
Super.
Danke.
So, wir sind wie immer in Hamburg und ich habe mich tatsächlich gefreut, mal herzukommen, weil hier die Sonne scheint und bei uns in Wien, ich meine, du bist mit Auto gekommen, aber bei uns in Wien...
Das ist Katastrophe, ja.
Die letzten Tage die Welt unter.
So ich habe gehört, die Blumenwiese und alles, die gibt es gar nicht mehr, ist alles
überschwemmt. Teilweise U-Bahn, die ausfallen, Autobahnen überschwemmt. Krass. Ich musste heute Morgen auch so einen Umweg fahren zum Flughafen tatsächlich.
Ja, ich hoffe am Freitag, wenn ich zurückfahre, dass wieder die Sachen gehen.
Ich glaube, bis dahin ist wieder. Ja, also morgen soll es eigentlich vorbei sein.
Ja, okay.
Mal aber mal gucken. Es ist crazy. In Berlin war gar nichts, ne?
Nix. Also es war Regen, schöner romantischer kleiner Regen, aber sonst war nichts. Es war eigentlich sowieso sonst immer. Berlin so 10 Minuten Regen, danach 48 Grad, danach wieder Regen und danach Schnee. So alles an einem Tag.
Also, ich habe natürlich ein neues Prinzip mitgebracht für dich.
Ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis, dass
Geduld
ich vergesse alles.
Und Optimismus.
Geduld und Optimismus.
Genau, wir knüpfen eigentlich da ein bisschen an. wir knüpfen ein bisschen da an, wo wir aufgehört haben mit der letzten Folge, wo du ja gesagt hast, ich zitiere, du warst in deiner Karriere länger erfolglos als erfolgreich.
Ja, sehr gutes Zitat.
So, und dementsprechend hast du ja beruflich zumindest sehr viel Geduld und Optimismus aufbringen müssen.
Ja, auf jeden Fall. Also, soll ich da was dazu sagen?
Wenn du möchtest, kannst du gerne was
Danke.
Dazu sagen.
Ja, der Punkt Geduld und Optimismus in Dark Zen, den habe ich tatsächlich damals verfasst, wegen so Sachen wie Liebeskummer, Sachen wie manchmal auch, wenn man sich verletzt und so weiter. Ja.
Also eher aus privater, menschlicher Natur.
Genau, aus privater, menschlicher Natur. Aus Freunde, Sportler, die sich verletzt haben, Rakic, der sich verletzt hat, Alaba, die sich verletzt haben. Also viele Leute, die sich verletzt haben. Und da habe ich am Mindset von den Leuten einfach gesehen, okay, es gibt eigentlich nur Geduld und Optimismus. Weil wenn du dem den Platz lässt, dass du dir denkst, boah, scheiße, alles kaputt, gräbst du dich nur noch tiefer rein. Mhm. Und deswegen war das für mich ein super großer Punkt. Plus kann ich dazu sagen, dass die Vorfreude die größte Freude ist, die es gibt. Und eigentlich, indem man geduldig und optimistisch ist, lebt man die ganze Zeit in einer Phase von Vorfreude. Und ich erinnere mich am Anfang, wo das wirklich lange, lange, lange schwierig war mit der Musik und mit dem Durchbruch und so weiter, dass ich mir oft gedacht habe, ey, aber eines Tages, wenn ich komme und das alles zerfetze, und das ist eine Vorfreude, die man hat. Und auch wenn man vielleicht niemals dieser eine Tag kommt, hat man dafür gratis Vorfreude gehabt, sehr lange. Weißt du, was ich meine?
True.
Und deswegen finde ich Geduld und Optimismus eigentlich eine Sache, wo du immer gewinnen kannst. Immer.
Nun ist ja so, dass wenn du jetzt darüber redest, so der Mindset von Sportlern, die sich verletzen, das ist ja meistens unfreiwillig passiert. Mhm. So, das heißt, sie haben keinen Einfluss darauf, dass sie sich jetzt verletzen. Also schon, das kann passieren, wenn einer meint, der muss nur, keine Ahnung, jeden Tag McDonald's essen und Döner und nichts für seinen Körper tun, dann kann das natürlich einfacher passieren, aber das sind ja alles Vollprofis, die genau das vermeiden
wollen.
Du
übrigens auch, also wer es nicht weiß, Jean-Claude war ein Profifußballspieler, bevor er in den Modebereich gegangen ist, deswegen weiß er, worüber er spricht.
Genau, da kenne ich mich aus.
Genau, er ist
das
kein
ist richtig.
Modetyp, der jetzt einfach über Sport redet, er weiß, wovon er redet.
Und da ist es ja oft so, es passiert halt manchmal.
Ja.
Es passiert manchmal und das kannst du nicht beeinflussen. Da ist ja, wenn ich drüber überlege, ist dann vielleicht der Zugang, Geduld und Optimismus zu haben, du kannst nicht auf dich selbst böse sein, wirklich, wenn du alles dafür tust.
Genau. Es gibt immer ein Beispiel, was ich nenne, das ist, wenn du auf der Autobahn fährst mit 130 km/h und du fährst und du bist nicht betrunken und du fährst nicht mit deiner Sonnenbrille nachts und hörst Musik und springst, fährst du eigentlich normal. So, du passt auf, was du machst und du kannst eigentlich nur das tun, was du gerade tust. Du hast dein Auto gecheckt, fährst ganz normal. Wenn dann irgendwas passiert, ist es so. Da kannst du nichts dagegen tun. Genauso ist, so ähnlich ist für mich halt auch bei, zum Beispiel bei Shows. Mhm. Wenn ich, bevor ich auf die Bühne gehe, weiß, okay, ich habe geprobt. Okay, ich habe das Programm wirklich gewissenhaft vorbereitet. Es ist eine Chaos-Show. Es ist Bombe. Ich bin normal drauf. Ich gehe auf die Bühne. Dann weiß ich, okay, wenn jetzt was passiert, dann ist das einfach so.
Ja.
Weißt du, ich meine, kannst dran nichts ändern. Ja, und deswegen finde ich, ist das, also sorry, wenn ich dir ins Wort gefallen bin, aber das ist eigentlich die Sache, wenn du alles nach bestem Gewissen gemacht hast und dich vorbereitet hast und gecheckt bist und safe da reingehst, alles andere, was passiert, ist sozusagen von Gott, weißt du, oder vom Universum, von wie auch immer, weißt du, vom Schicksal.
Aber glaubst du, ist es dann einfacher, vielleicht Geduld und Optimismus aufzubringen? Oder schwieriger, wenn es jetzt so ein Schicksal ist, was du nicht beeinflussen
einfacher.
Kannst?
Einfacher. Viel einfacher. Weil das Ding ist, wenn ich mit 240 auf der Autobahn fahre, mit Sonnenbrille nachts und ich höre Musik und ich springe rum, während ich fahre und ich mache dann einen Unfall und ich tippe auf dem Handy und ich drehe mich um und rede mit Abudi und dann mache ich einen Unfall, dann wird der Selbsthass einfach diese Geduld und Optimismus einfach töten. Mhm. Weil du dir jeden Tag denken wirst, was war ich für ein Trottel? Mhm. Fuck. Und dann ist, keine Ahnung, Cypress Hill Konzert und du willst hingehen, du kannst nicht und du denkst dir wieder, scheiße. Aber wie gesagt, wenn du es nicht beeinflussen kannst und du bist dann zu Hause, dann kannst du einfach nur sagen, okay, heute ist Cypress Hill nicht, aber es ist einfach so. Aber wenn Cypress Hill das nächste Mal kommt, ich kaufe mir 3 T-Shirts und ich ziehe sie gleichzeitig an und ich werde einen Backstage-Pass checken und ich werde mit BeReal ein Foto machen und ein Freestyle. Weißt du, was ich meine? Ja. Dann ist die Freude einfach. Vorfreude und Optimismus.
Nun ist ja so, dass du, ich würde gerne in das Thema ein bisschen tiefer reingehen mit einem Moment aus deiner Karriere und von diesem was man nicht beeinflussen kann, zu etwas springen, was du beeinflussen kannst. Weil du kannst ja deine Karriere beeinflussen, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Ja. Und du hattest eigentlich so den, ich weiß nicht, ob es dein schwerster Tiefpunkt war musikalisch, als du mal Nummer 1 gegangen bist mit deinem Album.
2014.
2014, danach eine Tour gespielt hast, zu der kaum Leute oder wo die Hallen.
Katastrophe. 2013 war es übrigens. Ja, genau. Ja,
so, und du, glaube ich, ihr musst sogar CDs schreddern, oder? Damals?
Ja, das war dann 2014 mussten wir dann CDs schreddern.
Erzähl nochmal genau für alle Leute, die es nicht wissen, was da war und wie du dich dabei gefühlt hast.
Also mein absoluter Tiefpunkt als Musiker sozusagen war nach meinem ersten Höhepunkt als Musiker. Das war damals 2013, mit Hoch 2 bin ich auf 1 gegangen. Damals in Deutschland war auf 1 gehen damals mit deinem Album wirklich was sehr, sehr Besonderes. Mhm. Das haben nicht alle geschafft. Und Bushido und Casper, solche Leute, Materia. Ansonsten hat das kaum jemand geschafft. Und das war wirklich ein großer, großer Erfolg. Und sowohl die Plattenfirma als auch mein Manager und ich dachten, okay, jetzt geht's los. Dann haben wir eine Tour vorbereitet für meine damaligen Verhältnisse, war das für mich Michael Jackson, was wir da gemacht haben, so wirklich Tourbus mit Nightliner, mit größeren Locations. Damals waren 1500er Hallen wirklich große Locations im Hip-Hop-Kosmos. Ja, und dann ging es los, irgendwie Vorverkauf, 6 oder 5 Monate vorher, geht langsam los, ja, ist noch keine Katastrophe, ja, wahrscheinlich keine Katastrophe, vielleicht keine Katastrophe. Mhm. Und da waren wirklich teilweise Auftritte, 1500er Hallen, 150 Leute. Das ist wirklich eine Demütigung für dich als Künstler. So, und an sich bist du natürlich dankbar über die 150 Leute, die da stehen. Aber du denkst dir, okay, du verlierst dein Gesicht vor jeden 150 Leuten. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich bin froh, dass damals noch nicht die Zeit von TikTok und Instagram-Stories waren. Weil ein Künstler heutzutage, wenn du das machst und du stehst vor einer 1500er Halle vor 120 Leuten, deine Karriere ist kaputt. Jeder wird das filmen und nichts macht sexier als Erfolg, aber nichts macht es unsexier als Misserfolg sozusagen. Und das war wirklich eine harte Schule, durch die ich gegangen bin. Und ich erinnere mich, ich habe dann gespielt und habe einfach die Augen zugemacht, um nicht zu sehen, was ich da gerade mache. Und das schreibe ich auch in meinem Buch. Und danach gehe ich in Backstage und denke mir, okay, gut, aber wenigstens verdiene ich da irgendwie vielleicht meine 1.000 Euro, 1.500 Euro pro Auftritt und habe dadurch einen guten Verdienst. Mhm. Und habe da meinen Manager damals angerufen, um mir ein bisschen selber gut zuzusprechen. Und er meinte, nee, du verdienst da gar nichts. Das kostet uns. Mhm. Ja, also jeden Tag kostet uns das mindestens, genau, ein paar Tausender Verlust. So. Mhm. Und das direkt nach dem Platz 1. Und danach kam auch das Folgeprojekt Zodiac damals, was auch nicht schlecht gechartet ist, aber was vollkommen über den Erwartungen produziert wurde. Das war damals meiner Meinung nach ein bisschen Managementfehler. Nicht von uns, war nicht Ronis schuld, es war ein bisschen so vom, wer auch immer damals noch zuständig war dafür, ohne jetzt flamen zu wollen, wurden viel zu viele CDs hergestellt. Also einerseits muss ich sagen, Respekt an die Person, die so an uns geglaubt hat, dass sie dachte, wir verkaufen so viel. Mhm. Aber danach dann das Gefühl, CDs zu shreddern, also einfach CDs mit, wo du dir ein halbes Jahr lang Gedanken gemacht hast ums Cover, um den Namen, um wie das Booklet ausschaust, Fotos, alles, also quasi um das ganze Ding. Und das mit Deluxebox geht einfach in einen Shredder, weil es dich mehr kostet, die Retouren oder die zu lagern, als die zu zerstören. Mhm. Ist ein ganz schlimmes Gefühl für einen Künstler. Das ist wirklich ein richtiger Scheiß. So. Und das war 2014 und das war für mich auf jeden Fall nach einem ersten Peak ein ganz, ganz großes Down, was mir aber damals die Möglichkeit gegeben hat, überhaupt Raf Camora, der er jetzt ist, zu erschaffen. Weil davor natürlich, es gab Therapie vor dem Album, es gab Nächster Stopp Zukunft und so weiter und man hat überall ein bisschen die Einflüsse gesehen, die man jetzt sieht, wenn man an Raf Camora denkt, aber es war noch nicht Raf Camora. Das ist dann wirklich erst durch den Kampf, und das war wirklich Geduld und Optimismus, war wirklich ein Kampf bis zu 2016, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt kein Spaß mehr. Ich bin noch zu alt, um zu spielen, jetzt geht's los.
Ja. Bevor wir darüber weiter reden, das war auch die Zeit, wo du dir, hast du auch in der letzten Folge drüber geredet, das war die Zeit, wo du dir deine Eigentumswohnung gekauft hattest, oder?
Ja. Das war 2014 mit meinem, ich glaube, meinem ersten Vorschuss, den ich damals bekommen hatte. Ja.
Und ich glaube, du hast auch ein Buch geschrieben, dass dann Ronny in die Bresche springen musste, oder?
Ja, für Steuern.
Das heißt?
Ja. Das heißt, alles ausgegeben, was man hatte und ja. Einfach auf 0000.
Krass. Heftig.
Voll. Also das war auf jeden Fall ein Ding. Und dann kennt man ja die Sache, also was auch auf TikTok ein bisschen viral gegangen ist, dann kam sozusagen die Metapher mit dem Raben.
Ach so, ja.
Und da war wirklich das Ding, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt will ich es wissen. Jetzt gibt es kein Spiel mehr, jetzt will ich es wissen und jetzt werde ich es auch machen. Jetzt zeige ich es.
Wie hast du dich erstmal mental daraus gekämpft? Weil ich glaube, es ist wahrscheinlich noch schlimmer, das zu erleben, nachdem man schon das Hoch hatte,
ja,
mit
voll.
Nummer 1. Und ich glaube, du hast, irgendwann hatten wir mal drüber geredet, ist schon ein paar Jahre her, aber es war so ein Zusammenspiel aus vielen, oder? Ich glaube, es war, du bist auf 1 gegangen, aber die musikalische Konkurrenz in der Woche war, glaube ich, nicht so stark, hast voll, du mal gesagt.
Ja.
Vielleicht das ein bisschen überschätzt. Aber wie bist du da rausgekommen mental?
Das Ding ist halt so, wenn du das Spiel nicht zu Ende spielen kannst, weißt du? Wenn du Schach spielst und du weißt, es gibt keinen Ausweg, schmeißt das Schachbrett um und stell dein ganzes Spiel neu auf. Hm. Und so war das für mich. Ich habe mir gedacht, okay, alles klar, so geht's nicht weiter. Ich hatte damals auch das mit Raf 3.0, die Stars, weißt du, so alles ein bisschen Wirrwarr, weißt du? So einmal Raf Camora, wo ich dann ein Mixtape gemacht habe, ich habe viele Business-Entscheidungen getroffen, die einfach nicht wirklich schlau waren, nicht strategisch gut. Aber auch ein bisschen, es hört sich jetzt eingebildet an, ist es aber nicht, aber es waren ein bisschen Vorreiterentscheidungen. Ich kannte halt keine Best Praxis Vorbilder, ja. Die es genauso gemacht haben, wo ich es mir abschauen konnte. Ich habe es einfach selber probiert zu machen. Mhm. So, es gab, außer jetzt Masimoto und Materia, wo aber einfach Materia war, kannte ich jetzt keine Künstler, die einfach geswitcht haben und so weiter und so fort. Beziehungsweise bei jedem, der es gemacht hat, ist in die Hose gegangen. Auch bei Sammy Deluxe und Herr Sorge und so weiter. Ja, so. Ja. Alles komisch. Ja, aber auf jeden Fall war es dann für mich an der Zeit, das Schachbrett beziehungsweise Stratego oder was auch immer, neu aufzustellen. So, und das habe ich damals gemacht, habe ich auch schon erzählt, mit Hilfe auch meiner damaligen Freundin, die wirklich im Marketing drin war und mir dann einen anderen Blick drauf gegeben hat. Und ich finde tatsächlich Marketing, ich liebe Marketing. Marketing ist für mich strategisch und es ist künstlerisch. Und du kannst mich gerne immer stoppen, wenn ich irgendwas wiederhole, weil, wie du weißt, ich vergesse, was ich schon sage.
Hast du nicht gesagt.
Okay, passt.
Also,
sehr gut.
Nur ist ja so, du hast ja, dass du ja Gott gesegnet bist, dass du viele Talente hast.
Mhm.
Du hast damals schon produziert.
Ja, voll, Gott sei Dank.
Du hast ein Studium gehabt, was du zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, schon abgeschlossen hattest.
Ja.
Also wer es nicht weiß, Herr Ragucci hat Musikmanagement
ein Bachelor
studiert und hat einen Bachelor, also vor mir sitzt ein Akademiker. Da hast du übrigens mehr geschafft als ich.
Verstehst? Schau, deswegen drehe ich eine Prada-Kappe. Genau deswegen.
Geil. Und mit deinen ganzen Talenten ist es ja so eigentlich, dass du zur Not immer einen Plan B hättest haben können.
Ja.
Also irgendwo hättest du wahrscheinlich immer einen Job gefunden, der nicht an vorderster Front war.
Ja, also es war bei mir nicht, wenn ich mit Rap dann mit der Punk Pump kann. Es war halt für mich, wenn ich mit Rap dann in die Musikindustrie irgendwie einfinden.
Also hattest du dann das Gefühl, dass du worst case trotzdem Kissen hast, auf das du fällst?
Ja, aber es gab für mich halt keinen, es hört sich super cheesy an, wenn ich das sage, aber es gab keinen Plan B für mich. Es war einfach, wenn du Musiker sein willst von deinem 11. oder 10. Lebensjahr an, dann weißt du, das ist deine Bestimmung, du willst das erreichen. Und deswegen hast du ja noch so viele Musiker, die mit 45 noch versuchen und es wird immer noch nichts. Die sind halt geduldig und optimistisch ihr ganzes Leben. Allerdings muss ich sagen, lieber ein Geduld und Optimismus, bis du stirbst, weil du hast eigentlich ein glückliches Leben gehabt.
Es gibt dir was Positives.
Genau, ne? Weil du hast dich immer auf etwas hingearbeitet, als irgendwas zu erreichen und gar nicht mehr zu wissen, wohin du gehst. Deswegen, ich sag dir ganz ehrlich, beneidet sei der immer eine Vision hat, die er vielleicht nie schafft. Beneidet sei er. Weißt du, was ich meine?
Verstehe, was du meinst.
Weil er wird immer etwas haben, worauf er sich freut, worauf er, wenn er schlafen geht, sagt, eines Tages habe ich das.
Ja, und geht weißt glücklich du? Ans Bett.
Genau, das ist das Ding. Und ich schwöre dir, dass manch ein Trillionär diesen Mann manchmal beneidet. Weil er sich einfach denkt, boah krass, und wo sind meine Träume? Warte, Hubschrauber, bald. Assistent, kauf mir einen Hubschrauber. Hast du schon einen gekauft? Den gibt's schon in deinem Hänger. Dann kauf einen violetten Hubschrauber. Das habe ich noch nicht. Das gibt überhaupt keine Befriedigung. Deswegen Geduld und Optimismus. Sogar dafür muss man manchmal dankbar sein, für Geduld und Optimismus, für solche Momente.
Hatte ich so diese Nummer 1 Platzierung, dieser erste kommerzielle Erfolg, auch dann bestätigt, dass du es schaffen kannst? Oder gab es auch mal einen Moment, wo du sagst, Alter, das wird nicht?
Der Name hört sich richtig scheiße an, aber ich habe so eine Art Hochstapler-Syndrom, heißt das. Das ist, dass du nie denkst, dass etwas, was du geschafft hast, jetzt wirklich wegen dir ist. Das hat Nina Simone, das haben viele, viele Künstler. Bei mir ist tatsächlich egal, wie groß der Erfolg ist. Das ist einfach eine Sache, mit der habe ich mich abgefunden. In meinem Kopf wird mir immer etwas sagen, ja, das war nur durch Zufall, ah, das war ein Lucky Shot, ah, das war ein, weißt du, das ist halt das Ding. Damit habe ich mich abgefunden, dass es diesen Gedanken gibt. Und deswegen war es auch, als ich dann Platz 1 hatte, für mich, ich erinnere mich, das war ein super trauriger Tag. Ich habe mir gedacht, fuck, es ist nicht gerechtfertigt, es sind nur 11.000 Einheiten, das ist keine richtige Platz 1, das ist bla und alles durch Zufall und alles ein riesen Schwindel, bla, obwohl, weißt du, ein Schwindel ist nur, wenn du schwindelst, weißt du, was ich meine? Ich habe weder eine CD selbst gekauft, noch nie in meinem Leben, ich habe noch nie in meinem Leben irgendeinen Stream oder irgendwelche Dinger irgendwie gekauft, habe ich noch nie gemacht. Ich habe meine Musik immer, sowohl jeder Zuschauer im Publikum als auch jeder Zuhörer ist echt so. Und auch wenn es manche Leute, ganz ehrlich, es gibt ein riesen Verschwörungsnetz von, ey, der kauft, der kauft, der kauft, der kauft. Alles, was ich sozusagen erreicht habe, warum auch immer, ist echt so, weißt du? Und umso komischer ist es für Leute wie Ronny oder für die Leute hinter mir, die dann sagen so, ey, und warum kannst du dann nicht akzeptieren, dass das wegen dir ist? So, und das ist natürlich ein Punkt, aber man muss einfach akzeptieren, dass man etwas in sich hat, dass das so ist das. Vielleicht durch die Kinder, durch das Leben, wie man aufwächst, keine Ahnung. Es ist so ein Ding.
Hast du es mal in der Therapie besprochen?
Ja, klar. Aber es wird halt, es wird oft in Therapie und in Coachings und so weiter, wird ja oft einfach gesagt, es gibt einerseits das, was auf der reellen Seite des Lebens steht, quasi. Also einfach Fakt ist, ich habe gerade eine echte Prada-Kappe an. So, weißt du, das ist auf der reellen Seite. Auf der irrealen Seite des Lebens steht, diese Kappe schaut aus wie aus Tschechien, bla bla, aber sie schaut einfach nur so aus. Weißt du, was ich meine? Und es ist, vielleicht denkt, wenn ich auf der Straße gehe, denkt einer, ich habe eine gefälschte Prada-Kappe und so weiter. Das ist aber alles nur in der Fantasiewelt. Das ist nicht wirklich was wert. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und solche Sachen muss man dann einfach, wenn sie einfach da sind, halt nicht so viel von Sachen wegtherapieren, weil du therapierst sie nicht weg, du therapierst einfach nur den Umgang, wie du damit umgehst. So, weißt du? Und wenn du dir denkst, okay, diese Prada-Kappe sieht gefälscht aus, aber du weißt, sie ist echt, dann hab den Gedanken, nimm ihn wahr, dass er immer wieder da ist, dass du dir denkst, boah, alle glauben, ich bin gefälscht. Den wirst du nicht loskriegen, aber du musst halt damit umgehen lernen. So, weißt du? Und du musst einfach das andere bestärken und sagen, ey, ich habe sie selber gekauft, ich weiß, wie viel sie gekostet hat. Und jetzt genieße ich ein bisschen, dass ich so viel ausgegeben habe für eine Kappe, die mir eigentlich ganz gut gefällt. So.
Es gibt ja diese bildliche Metapher, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, wo einer so ein Tunnel gräbt die ganze Zeit, so ein kleines Männchen. Und auf der anderen Seite vom Tunnel, also von dieser Mauer, die er durchbrechen will, ist so der Schatz, das Gold.
Ja.
Und kurz bevor, 2 Zentimeter bevor er davor ist, hört er auf.
Okay, ja.
Weil er weiß, okay, da kommt nichts mehr. Wie lange soll ich noch graben und so weiter. Woher hast du deinen Optimismus genommen? Natürlich, du hast es schon mal im Buch mit der Metapher vom Raben erklärt, dass du ein anderes Mindset hattest, aber woher hast du eigentlich den Glauben genommen, dass du das schaffen kannst?
Bei mir war es im Gegensatz zu anderen, zum Beispiel Contra K oder Noisy, wenn ich die nehmen soll, als wirklich Kampfsportler, die in der Musik sind, wo ich deren Mindset kenne. Zum Beispiel hat mich Noisy einmal sehr, sehr beeindruckt, als ich mit ihm gesessen bin und gesagt habe, und wie wird's und so bla, und der sagt, Bro, I'm always winning. I'm always winning. Und ich dachte mir, was für ein Mindset ist der Satz. Ich sage, ich gewinne immer. Und auch wenn ich verliere, ich gewinne trotzdem. So. Bei mir ist ein anderes Mindset. Ich habe nicht dieses I'm always winning. Ich schaffe das durch den Schmerz tatsächlich. Ich schaffe durch den Schmerz und ich schaffe durch Misserfolge. das ist bei mir ein bisschen mehr so, da vergleiche ich mich mehr mit, ich vergleiche mich mit Michael Jordan. aber tatsächlich vergleiche ich mich nur mit ihm, weil ich das gesehen habe in seiner Doku, dass er auch sehr oft durch Sachen, die man über ihn gesagt hat oder über ihn gedacht hat, sich gedacht hat, warte ab. Vendetta. Weißt du? Und das ist ein bisschen das, was ich in mir habe. Und wahrscheinlich habe ich das auch ein bisschen durch meine Mutter. Wir werden ihnen zeigen. Das ist mein Antrieb, den ich habe. So. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas sehe, wo mich damals, weißt du, wie oft wurde ich nicht ernst genommen? Wie oft wurde ich nicht ernst genommen mit der Musik, die ich mache? Wie oft wurde ich nicht, was weiß ich was, nicht ernst genommen? So. Habe ich mir jedes Mal gedacht, okay, warte ab. Bis du ernst nehmen wirst, bis du ernst nehmen werden musst.
Also hast du dir so ein dickes Fell antrainiert, oder?
Ich habe gar nicht so ein dickes Fell. Es ist für mich so, dass ich bin ein eher sensibler Typ. Also ich spüre Emotionen, ich spüre Dinge, die man mir sagt, aber ich kann einstecken. Das ist das Ding, ich halte Schmerz aus. Ich spüre den Schmerz, ich halte ihn aus. Mhm. So, das ist das Ding. Das heißt, es ist bei mir gar nicht so, wenn einer sagt, so, keine Ahnung, Raf Camora, deine Musik klingt immer gleich. Natürlich, daran habe ich mich gewöhnt und da weiß ich einfach, es stimmt nicht. Ich weiß, was ich musikalisch mache und ich weiß, wie mein Ding ist. Aber natürlich, zum Beispiel auch, muss ich sagen, lese ich weniger Kommentare und weniger DMs. Ich weiß, es ist nicht förderlich, was ich gerade sage, weil ich so mit den Leuten sage, ey, es bringt mir nichts zu schreiben, wenn ich es eh nicht lese. Aber das ist tatsächlich eine Sache, vor der ich mich zum Beispiel jetzt schütze, weil ich halt weiß, okay, Profit versus Konsequenz von letzter Ding. Ich lese 100 Kommentare, 99 sagen, boah, du bist Bombe. Zwei sagen irgendwas, was mich trifft vielleicht. Weißt du, was ich meine? Vielleicht irgendeine Sache. Was bringt es, wenn ich diese Sachen lese, dass ich dann in die Booth gehe und es in irgendeiner Weise an meinem Selbstwert kratzt, weißt du? Und für einen Künstler ist der Selbstwert unglaublich wichtig. Das ist genauso wie bei Sportlern. Wenn du das Gefühl hast, der Sportplatz ist dein Zuhause, da bist du der Stärkste, keiner kann dich da irgendwie abbringen davon, dann gehst du raus und spielst wie ein Weltmeister. Wenn du unsicher bist und Angst hast vor dem Spielfeld, ist das ein Problem. Und bei Künstlern hört man das in der Stimme, du hörst es in der Attitüde. Wirklich ohne Spaß. Ich höre bei Künstlern anhand, wie sie performen, auch an großen Künstlern höre ich meiner Meinung nach ihre Hype-Phasen und Nicht-Hype-Phasen. Bei Buba, als er Zero Neuf rausgebracht hat, habe ich in seiner Stimme gehört, dass er gerade nicht denkt, ich bin der Shit vom Shit. Sondern dass er da das erste Mal so ein bisschen so...
Aber ist es möglich, wenn du sagst, dass man die besten Sachen vielleicht im Schmerz schreibt, dann trotzdem diese Hype-Phase zu haben?
Wie meinst du?
Na, wenn du sagst, okay, du hast gemerkt bei Buba, dass er jetzt nicht dieses Selbstvertrauen hat oder dieses Hype-Gefühl hat, dass er glaubt, er ist der Größte. Und du sagst ja trotzdem manchmal, dass man die besten Sachen schreibt, wenn man
im Schmerz
ist. Und dann ist man ja nicht wirklich gepumpt mit Selbstvertrauen.
Geht. Also Schmerz, ich unterbreche. Also für mich gibt es einen Unterschied zwischen Schmerz und kein Selbstvertrauen. Weil das Ding ist, wenn du Schmerz hast, kommt oft, also bei mir zum Beispiel, ja, In Leute, die sich ein bisschen auskennen mit, wie soll man sagen, so Selbstfindung, dies, das, also hört sich richtig kacke an, aber so ein bisschen mit Self-Coaching, was weiß ich was, wissen, dass man innerlich immer mehrere Persönlichkeiten irgendwie hat. Weißt du, keine Ahnung, wenn du gerade Party machen willst, hast du den narzisstischen Anteil an dir, der damit befriedigt werden will, dann hast du, wenn du, keine Ahnung, weinst, hast du den jämmerlichen Anteil an dir, der befriedigt werden will und so weiter und so fort. Und bei mir ist immer, ich sage immer, neben dem depressiven Selbstmörder wohnt Jean-Claude Van Damme. Das sind für mich fast die gleiche Person. Das bedeutet bei mir, sobald es in Schmerz geht, wird automatisch bei mir etwas geweckt, was unfassbare Energie hat. So, und diese Energie, zum Beispiel Zukunft, ist für mich ein Album, wenn ich das höre, höre ich nur das.
Ja, beim Intro schon. Beim ersten
paar
Wörtern. Ich kann mich erinnern, wo du es mir gezeigt hast, damals saßen wir im Auto und ich dachte, okay.
Ich war
der,
so...
Der hat ein bisschen enger an sich.
Ja, ja.
So wirklich.
Ich hatte so viel Schmerz zu dieser Zeit, dass für mich Zukunft, ich weiß, Anthrazit eigentlich so das Raf Camora Album, aber Zukunft ist für mich ein Album, wenn ich es mir anhöre, spüre ich den Schmerz und spüre aber diese Geduld und Optimismus und diese jetzt zeige ich euch. Und das war so krass. Und deswegen halt, das ist halt der Unterschied zwischen dem und zum Beispiel, wenn ich mir Hoch 2 anhöre, höre ich Unwohlsein ein bisschen. Weil zu Hoch 2 Zeiten war halt so, Raf Camora war jetzt nicht der größte Shit, Aber es war ein erfolgreicher Künstler, der da irgendwie mit mitschwimmen muss mit dem neuen Ding, was so kam. Und da gab es halt Giganten wie Crow damals, die kamen. Es gab Materia, Casper, dies, das und alles so ein bisschen so diese Alternativen, wo ich gar nicht mehr reingepasst habe. Ja, und dann dachte ich mir, ich war mir meiner Sache nicht hundertprozentig sicher. So. Und zu viel Selbstvertrauen in der Musik ist dann manchmal dann auch ein bisschen too much. Das ist so wie wenn du...
So Pseudo-Optimismus?
Nicht Pseudo-Optimismus, aber Selbstüberschätzung. Und zum Beispiel habe ich bei manchen Konzerten habe ich so, dass ich anfange und der Vibe ist mega und ist richtig geil und ich fühle mich richtig geil auf der Bühne. Und da spiele ich die erste Hälfte wie ein Weltmeister. Ab der ersten Hälfte fange ich an, mich ein bisschen zu überschätzen. So, und fange dann an, vielleicht irgendeinen Witz zu machen, der ins Leere geht, weil ich denke, hey, wir sind alle Freunde, ich mache jetzt irgendeinen kleinen Witz und keiner checkt. Wie letztens mit dem Heroes habe ich einen Witz gemacht, keiner hat den gecheckt. Und das ist halt so das Ding, dann neigt man dazu, ein bisschen too much zu machen. Zum Beispiel XW, was für mich ein starkes Album ist. Aber wenn ich es mir jetzt anhöre, wo ich ein bisschen so wieder so klargekommen bin auf mein Leben, war mir da teilweise ein bisschen zu viel Dopamin. Das war wirklich so, so wie wenn man, auf Partys geht und man macht Partys, und wir sind alle da und du bist betrunken und so. Und am nächsten Tag schaust du deine Stories und denkst mir, oh mein Gott, hoffentlich haben das nicht so viele gesehen, löscht alle Stories. So. Und bei XW, also natürlich alles im Rahmen. Ja, also ich übertreibe jetzt. Ja. Aber jetzt, wenn Hoch 2 das war, wo ich zu wenig Selbstvertrauen hatte, war XW das, wo ich ein bisschen zu viel Selbstvertrauen hatte.
Also jetzt erst recht Mentalität, aber es braucht auch eine gewisse Portion Selbstreflexion, wie du gerade schon erwähnt hast.
Genau.
War dir aber bewusst dann damals, um nochmal zurückzuspringen nach diesem absolut musikalischen Lowpunkt, den du hattest, war dir, weil du bist ja ein Typ, der Dinge relativ realistisch einschätzen kann, war es dir wirklich realistisch bewusst, nachdem du dich, hast du gerade schon gesagt, mit deiner damaligen Freundin zusammengesetzt hast und diesen Plan gemacht hast, es ist machbar.
Ja, war es. Für mich war aber machbar, meine Benchmark oder sozusagen mein Ziel war, ich habe jetzt diese Eigentumswohnung, die kostet so und so viel Kreditrate im Monat. Mhm. Das ist meine Windmühle sozusagen, die habe ich mir gebaut. Ich bin super glücklich da. Ich werde es schaffen mit meiner Musik, das zu erhalten und genug Geld haben zum Leben. Mhm. Dass ich auf Urlaub fahren kann, wenn ich will. Ich muss nicht den Ding, ich muss nicht mit Privatschicht, ich muss nichts. Und dann habe ich ein glückliches Leben. Mhm. So, ich habe eine gute Beziehung, ich habe eine super Wohnung, in der ich sehr gerne lebe. Ich mache mein Hobby zum Beruf und kann davon leben. Bombe. Mhm. Und da war mir bewusst, also da war mir klar, okay, wenn ich mich gut anstelle und wenn ich einen bestimmten Plan habe und wenn ich mit Raf Camora auch nur eine bestimmte Zielgruppe anspreche. Es muss nicht die größte, kommerziellste Zielgruppe sein, aber du hast eine Gruppe, die du ansprichst, die sind deine Fans, dann kannst du von der Musik leben und du brauchst nicht irgendwie, keine Ahnung, was machen, wo die Musik dann drunter leidet. Mhm. Und das habe ich für realistisch gesehen. Das dann so ausufert in komplett Dimensionen, wisst ihr, das niemals hätte ich mir das gedacht. Niemals im Leben. Tatsächlich hat mir ein Typ vom Fitnesscenter, der an der Rezeption meinte, genau kurz als Palmos Plastik kam, meinte, ey, ist dir klar, dass du bald Millionär bist? Und ich meinte, was fantasierst du, oder was für ein Millionär? Weißt du überhaupt, was das bedeutet, Millionär? Glaub mir mal.
Letzte Folge schon drüber geredet. Macht dann Erfolg, kommerzieller Erfolg und Geld verdienen eigentlich süchtig?
Ja. Ganz einfach, ja. Macht süchtig. Deswegen hast du Nicole Kidman, die komplett operiert des Todes in dieser neuen Serie Perfect Couple spielt, weil, oder ein Mickey Rourke, der sich komplett entstellt hat mit irgendwelchen OPs, weil das süchtig macht. Weil die einfach nicht davon weg können, dass sie junge, fresche Hollywood-Schauspieler sind, sondern die lassen nicht los. So, es geht immer weiter, man will immer. Die haben alle schon ausgesorgt. Mhm. Alle. So, das ist genau der Grund, warum sie weitermachen, ist der Sucht nach dem Erfolg. Und es ist nicht mal mehr am Ende die Sucht nach der Kunst. Ist es nicht mal mehr. So, es ist am Ende wirklich der Sucht, da deinen Peak zu. Der Sucht. die Sucht, deinen Peak zu halten. Ist so.
Also bei dir auch.
Bei mir ist es tatsächlich, ich habe da ein, ich will mich nicht ausschließen aus der Sache.
Ich meine, bei dir ist es nochmal anders, glaube ich, sorry, dass ich unterbreche, aber dein, wie wir schon ganz am Anfang gesagt haben, dein Peak ist bis jetzt kürzer als deine Zeit davor.
Genau. Und das Ding ist halt, ich habe im Gegensatz zu den ganzen Hollywood-Schauspielern, die mit 20 einfach riesen, das ist auch ein bisschen ein Unterschied, kam das bei mir sehr spät. Und das Ding ist, mein Achievement, was ich für mich habe, ist, dass ich es ähnlich machen will wie Ronaldo oder ein Getter oder solche Leute. Ich will lange halten und ich will nicht nur existieren, weil ich irgendwie Leuten Ikea-Billy-Regale verkaufe, weil einfach die Leute wissen, okay, die Billy-Regale sind billig und die stellt man dahin, man macht sich nicht Gedanken und so weiter. Also ich will immer mitspielen können mit der aktuellen Musik. Ich will nie, dass man Raf Camora hört und sich denkt, boah, das ist Musik von gestern.
Also Qualität umhalten.
Nicht nur die Qualität, sondern auch das aktuelle Ding.
Zeitgeist.
Das ist einfach das Ding. Ich will, dass, wenn man Raf Camora hört, sich entweder denkt, ah, okay, das ist genau halt quasi die Musik der Stunde oder vielleicht Musik, die vielleicht mal kommt und so weiter. Das ist für mich einfach wichtig und ich sag dir ganz ehrlich, in Liebe an meine Fans, in Liebe und Dankbarkeit an meine Fans, aber wenn am Ende das entscheidet, dass ich entweder meine Musik einfach immer wieder das wiederholen soll, was ich früher mal gemacht habe, damit alle zufrieden sind, damit was für Musik ich gemacht habe, oder ich versuche immer am neuesten Ding zu bleiben und mich immer weiterzuentwickeln. Auch wenn für manche Leute ist es keine Weiterentwicklung, wenn du plötzlich auf einen Techno-Beat rappst, weil deren Meinung ist es einfach und easy und man hat keine krassen, deepen Themen und so weiter. Es ist trotzdem eine Weiterentwicklung, weil Kunst ist auch in der bildnerischen Kunst, weißt du, was ich meine? So, es gab den Realismus, danach gab es irgendwann, keine Ahnung, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber den Kubismus und so weiter, der Laie oder der Kritiker wird sagen, okay, aber wie kann das sein? Vorher hast du Gesichter gemalt, man dachte, es ist ein Foto und jetzt malst du irgendwelche Vierecke. So, das ist doch komplettes Downgrade. Ist es aber nicht. Weil auch da eine Kunst dahinter steckt. Und für mich ist es genauso in der musikalischen Weiterentwicklung. Es geht am Ende so diepe Songs schreiben und so weiter. Weißt du, ist die eine Sache. Und natürlich ist es schwierig, diepe Themen und intelligente Sachen zu sagen. Aber irgendwann ändert sich auch die Zeit und die Leute haben vielleicht keinen Bock mehr, du triffst den Nerv nicht mehr mit irgendwelchen dieben Sachen, es wird langweilig, es wird altbacken, weißt du? Und dann musst du schaffen, Emotionen anders zu transportieren und vielleicht ist es ein keine Ahnung, ein Fuchsgeräusch im Hintergrund, was gerade dich triggert, aber es ist wohl überlegt, weißt du, was ich meine?
In deinen Texten schreibst du auch oft davon, die Angst vor dem Fallen. So, nun ist ja das Gegenteil von Optimismus natürlich Pessimismus. Hast du so pessimistische Phasen manchmal, dass du sagst, okay, ich glaube, morgen oder übermorgen ist vorbei?
Aber widerspreche ich mich, wenn ich jetzt sage, jeden Tag?
Tust du nicht, nein.
Okay, also jeden Tag. Ständig. Ständig ist für mich vorbei.
Wäre es schlimm für dich, wenn es vorbei ist?
Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, nein, wäre nicht schlimm. Das Ding ist, natürlich wäre es schlimm. Und ich sage auch zum Beispiel in dem Brief, ich sage, ich weiß, dass alles hier vorbeigeht. Ich hoffe, ich nehme es hin wie ein Mann. So, weißt du? Und das Ding ist, es wird eines Tages, das hat mir Ronny damals gesagt, nach Ole mein Team. Er hat gesagt, ey, irgendwann ist das vorbei. Es kann sein, so von einem Tag auf den anderen, dann tut es besonders weh, aber auch schleichend. Aber irgendwann ist das vorbei. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Also es ist einfach sicher. So. Und natürlich bereite ich mich darauf vor, in irgendeiner Form und so. Und das darauf vorbereiten ist nicht, okay, ich bereite mich darauf vor, dass ich plötzlich nicht mehr gefragt bin, sondern ich gebe mein Bestes, dass das so lange dauert wie möglich, weil das für mich die Challenge ist. Und so lange wie möglich in der obersten Liga mitzuspielen, ist meine Challenge. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, diese Top 10 Streams im Monat, Top 10 meistgehörte. Ich bin da drin seit 2016. So, es sind 8 Jahre bin
ich da. Hast du halt auch eine gute Metrik, ne? Also gute Kennzahl, Kennziffer.
Wie meinst du?
Ne, dadurch, dass du immer die Zahlen bekommst und im Streaming-Zeitalter hast du ja immer, dass es halt noch so ist, dass du gefragt bist, sag ich mal.
Also ich bin seit 2016, war ich 3-mal meistgestreamter Hörer, meistgestreamter Künstler und kein Jahr, glaube ich, unter den Top 3 oder so. Also es war, oder Top 4, Top 5, sagen wir maximal Top 5, immer meistgehörte Künstler im Jahr und so weiter. Also ich habe ein gutes Tor-Verhältnis. Und das ist für mich meine Challenge, das weiterzumachen. Jetzt 2015, 24 wird es reinkacken, weil ich werde nur einen Song released haben dieses ganze Jahr, deswegen mal schauen, was da passiert. Aber auch jetzt bin ich immer in diesen Top 10 drin. Und das ist für mich eine Challenge und das hat gar nicht damit zu tun mit sich jetzt richtig krass vor den Spiegel zu denken, wow, ey, du bist der Mann, sondern das ist genauso wie für einen 100-Meter-Läufer, er freut sich, wenn er seinen Rekord bricht und er freut sich, wenn er seinen Rekord hält. So, und das ist für mich mein Sport. Ich freue mich, wenn ich den Rekord halte und ich habe noch sehr viel Begeisterung drin. Weißt du? Hunger, sehr viel Hunger und ich freue mich, wenn dann Leute herkommen wie Chiago oder sein Manager und mir gesagt haben, ey, du bist schon so lange dabei, du hast schon sehr viel erreicht, aber du hast noch so viel Hunger, du hast so Bock zu wissen. Respekt davor und das freut mich. Das sind für mich sehr schöne Komplimente. Besser als Komplimente über meine Kappe.
So. Oder vielleicht schönste Podcast-Stimme.
Was mir meisten Leute sagen.
Gibt's eigentlich, Blick an die Regie, können wir nicken, oder gibt's eigentlich Podcast-Awards? Ja? Könnt ihr mal da machen, dass man die beste Podcast-Stimme... irgendwie auch auszeichnen.
Aber kann man auch machen, dass wir gewinnen, ohne dass wir wirklich gewinnen? Können wir auch einfach den Award haben?
Ralf, das war ein tolles Gespräch.
Dankeschön.
Sehr ernst.
Sind wir schon fertig?
Wir sind noch nicht fertig. Aber ich glaube, das war das Ernste, was wir bis jetzt hatten.
Ja, aber es war gut.
Also vom ganzen Konstrukte.
Werbung. DuckZen wird gesponsert von ESN Elite Sports Nutrition.
Bei unserem Sponsoring-Partner ESN bekommst du Sportnahrung in absoluter Premium-Qualität, hergestellt in eigener Produktion in der Nähe von Hamburg nach höchsten internationalen Standards. Der perfekte Partner für sportliche Spitzenleistungen mit Premium-Produkten und High-Performance-Mindset.
Und wir machen nicht nur irgendeine Werbung, wir machen auch eine personifizierte Werbung. Nämlich erzähle ich mal von meiner Morgenroutine mit ESN. Und zwar gibt es ein Produkt, das heißt Flexpresso. Und das habe ich tatsächlich für mich entdeckt. Nämlich ist das die perfekte Mischung zwischen Espresso und einem Whey-Protein. Das bedeutet, in der Früh, anstatt mein Espresso zu trinken, trinke ich ein Flexpresso. Eine Portion hat auch ganze 22 Gramm Protein. Und ich fühle mich dadurch nicht direkt belebt und stark, sondern ich fühle mich auch noch bereit für mein Training. Also meine Morgenroutine mit Flexpresso, jeder sollte es auch probieren. Es fühlt sich nicht nur richtig für den Kopf an, sondern auch richtig für den Bizeps.
Ich habe gehört, der Reispudding soll auch ganz geil sein.
Echt, ja?
Hast du schon probiert?
Echt? Gibt es einen Reispudding von ESN?
Gibt einen Reispudding, soweit ich weiß. Das hat mir jemand empfohlen. Probier mal den Reispudding.
Bitte mit dem, also wenn ihr uns jetzt hört, bitte her mit dem Reispudding von ESN. Unbedingt. Weil ganz ehrlich, von ESN, was auch richtig gut sind, in die Riegel. Die Riegel sind sehr, sehr gut und das, was ich gerade trinke und das jetzt, falls es zufällig aufgenommen wird, ist es einfach noch Werbung on top, aber dieses Magenta Flower Flavor, Crank Energy, ist wirklich unfassbar gut. Also das ist für mich so einer, ja, auf jeden Fall einer meiner Lieblings, so BCA Energy Drinks. Sollst du mal probieren.
Werde ich machen. Wer auch Lust hat, das ein oder andere Produkt von ESN zu probieren, kann mit dem Code RAF einen satten Rabatt abstauben. Gibt immer mindestens 10%, kann aber auch je nach Aktion mehr werden. Weitere Infos findet ihr unter esn.com/podcast/RAF.
Werbung Ende.
So, ich würde sagen, von Junji gehen wir rein in Pull-Up. Raff, wir springen heute ins Jahr 2001.
Okay. 2001, erstes Release, Family Biz, damals mit Yoshimitsu, Emires, Pirelli war dabei, alle Leute, also noch viele Leute dabei, die immer noch mit mir sind. Komplett chaotisches Irgendwas-Release. Wir kleine, undankbare Künstler, die damals gedacht haben, unser Manager nimmt uns unser Geld weg, obwohl wir gar kein Geld damit verdienen konnten. Und hat wahrscheinlich dieser Manager einfach nur Geld reingegeben und wir waren nicht dankbar. 2001, bam.
Wie sah Raf Kamora aus 2001?
Wie sah
Raf Kamora?
Dreadlocks.
Dreadlock-Phase,
ja, ne? Ich hatte da Dreadlocks. Ich irre mich auch immer manchmal. 2001 kam nicht das Release, kam glaube ich ein bisschen später. Wir haben es damals auf jeden Fall aufgenommen, ja. Was auch immer. Ich hatte damals Dreadlocks, war ich sehr, sehr inspiriert von Lord Cossity aus Frankreich und habe auch seine Stimme sehr geliebt und selber so diesen Banton-Dancehall-Style gemacht. Wie für die Leute, die Lord Cossity nicht kennen, vielleicht kennen sie den einen von Calcio Candela, der auch so eine Stimme hat. Und so habe ich auf jeden Fall damals auch gesungen. Gibt es immer noch Collaborate auf YouTube, kann man sich anschauen. 2001. 2001 auch in einer, schon meine erste schmerzhafte Beziehung aufgehört und auch in einer, genau wie in Zukunft, in einer Geduld- und Optimismusphase. 2001, Mode.
Mode 2001.
Sehr gespannt.
2001 habe ich tatsächlich ein Jahr in Simbabwe gelebt, weil mein Vater da gearbeitet hat und hatte auch lange Haare.
Okay.
Hatte Cornrows.
Okay, ja, das war
auch sehr gut. Weil die modischen und musikalischen Einflüsse natürlich...
Craig David?
Na, weniger. Ludacris, Ja Rule, okay, das war die Zeit.
Krass,
so stimmt. Murder Inc.
Stimmt.
So, das heißt, auch klamottentechnisch war es viel, für mich zumindest in der Jugend, was High Fashion anging, war ich ja da noch nicht so bewandert damals. Über 15 waren es viel diese Sean John Anzüge, Timberland Anzüge, Rockerwear, Southpole Jeans.
Aber eigentlich, wenn du dieses Outfit von damals nehmen würdest, in eine Waschmaschine mit Steinen geben würdest und das waschen würdest, dann könnte man es heute wieder antreten.
Kannst alles. Ich sehe Leute wieder mit Ed Hardy rumlaufen, so, weißt du?
Krass, Ed Hardy.
Ja. Und das Faszinierende ist ja, du musst ja denken, heute die junge Generation, was heißt junge Generation, aber die 15, 16, 17, 18-Jährigen, das ist eigentlich das erste Mal, dass sie halt, dass sie die komplette, sag ich jetzt mal, Datenbank von ihren Eltern digital sehen können.
Verstehe ich nicht.
Das heißt, zum ersten Mal kann die Generation online einfach gucken, was hat die vorherige gemacht.
Ah.
Und die vorvorherige. Mhm. Das war damals nicht möglich. Also wenn wir, musstest du alte Fotos nehmen damals, um rauszufinden, was keine Ahnung, deine Eltern damals getragen haben. Und heute...
Ich verstehe, was du meinst.
Du kannst alte Serien streamen von Paris Hilton, weißt du, und heute laufen alle wieder so. Also du hast einen direkten, mit einem Klick hast du den Bezug und kannst es für dich eigentlich entweder kopieren oder...
Ja, die haben wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich auch die digitalen Fotos von ihren Eltern. Das meinst du,
genau,
ja,
okay, das meine ich. Facebook, die haben einfach ein Facebook-Album von ihren Eltern.
Ja, wo weißt die noch jung waren.
Genau.
Immer krass, stimmt.
Das ist zum ersten Mal der Fall.
Bei der Generation Alpha heißen die, ja?
Genau.
Die ganz neuen, ja, voll.
Das war das Jahr 2001.
2001, ja, Mann.
Bevor wir weitermachen, Raff, wir haben heute ganz vergessen, bevor wir jetzt zu Out of the Dark kommen, ich habe dich gar nicht gefragt, was du momentan hörst.
Ah, puh. Okay, ich habe mich aktuell wirklich wieder sehr, sehr in diesen Afro-House-Vibe irgendwie reingeworfen und bin großer Fan davon, was jetzt gerade in Frankreich rauskommt, aber bin tatsächlich auch einfach Fan von Sachen, die kommerziell gerade durch die Decke gehen. Mhm. Deswegen einfach von keine Musik, Move. Nice. Das ist Übersong.
Meine Verlobte, die hört, das läuft seit einem Monat, zwei Monaten läuft dieses Konzert in Kairo Schleife bei uns auf
YouTube. Ja, genau. Das lief tatsächlich Schleife. Bei mir im Studio, als wir mit Menu gesessen sind und einen Song produziert haben, hat er es laufen lassen, so im Hintergrund für den Vibe. Das ist überkrass.
Extrem geil, extrem geil. Kennst du Berg? Mit Q? B-R?
Ja.
B-E-R.
Ja,
den höre ich momentan.
Krass.
Richtig krass.
Ich kenne den Namen, ich weiß jetzt nicht genau, ich kann nicht damit...
Sieht sehr bubihaft aus,
ja.
Krasse Stimme, deutsch,
ja.
Krasse Stimme.
Muss ich ihm wiedergeben.
In diesem Sinne würde ich sagen, hören wir noch mehr Musik und kommen zur Kategorie Out of the Dark.
Yes.
Also ich würde sagen, wir legen gleich los mit Vita und der Track heißt Psychiata.
Ich weiß, man kann nur der Familie vertrauen. Doch meine schmiss sehr früh den Frieden aus dem Haus. Fand früh heraus, ja, ich bin wieder viel zu laut. Und das ist eine Schelle, ganz schön zwiebelt auf der Haut. Ich glaube, dass ich das verdiente. Ich weiß nicht, wer ich bin, ich glaube niemand. Du brüllst mich an und reißt an meinem T-Shirt. Doch als Kind fühlen Schreie sich wie Krieg an. Warum können sich nicht alle einfach lieb haben? Ich kann das Monster schnaufen hören im Schrank. Alle glauben, ich bin krank. Wenn ich behaupte, mein Zuhause macht mir Angst. Von mir aus nennt mich einen gottlosen Lügner. Ich kenne nur Hoffnung aus Büchern. Bei all den Tränen dann nichts in trockenen Tüchern. Das Wasser bis zum Hals. Sag, wie soll das Liebe sein? Mir, warum sind wir so? Bei den anderen wird nicht so viel geweint. Ich weiß nicht, was Familie heißt. Ich weiß nur, wie man schreibt. Und dass man eh nie reicht. Ja, jetzt sitze ich beim Psychiater. Nur weil du es nie getan hast.
Krass.
Jetzt muss man mich reparieren, weil das Monster an dir, dir einfach immer egal war.
Ja, jetzt brauch ich einen Psychiater. Ja. Stopp. Und ich finde den Text sehr, sehr stark. Und ich weiß halt, wisst ihr, es gibt Menschen, die können das mehr mitempfinden, andere weniger. Aber ich finde den Text sehr stark, sehr, sehr stark. Sehr, sehr, sehr stark. Leider finde ich die Musik nicht so gut. Also ich bin leider musikalisch.
Stimme oder Produktion? Oder?
Es gefällt mir, die Stimme finde ich okay, aber ich finde die Produktion, nee, also ich wirklich das erste Mal, dass ich glaube ich so eine hohe Punktezahl beim Text gebe und so eine niedrige bei Musik. Also ich bin bei der Musik wirklich bei einer 3, leider, aber Text eine 10. Also eine absolute 10. Ich finde es richtig krass, ich finde es auch richtig geil, was die Person sagt, so quasi wegen dir sitze ich jetzt da, wo ich bin. So. Das ist krass. Und vom Look her kann ich halt nicht viel dazu sagen. Also ich finde, ja, also
Look. Ich meine, man sieht sie nicht im Video, ne?
Genau,
die Person, in der Badewanne oder so. Ja, wenn sie es war, genau. Hm. Und ansonsten, ich meine, das Video passt halt zum Text, kann man nicht anders sagen. Ich meine, das Video ist gut gemacht.
Finde ich auch. Also ich finde das Video tatsächlich auch gut. Also ich würde Look eine 8 geben, weil das Video ist geil. Ich finde das auch cool mit dem Text, weil es ein wirklich geiler Text ist. Und es passt, es ist wirklich gut gemacht. Mhm. Das Video ist wirklich gut gemacht. Es passt genau zu dieser Stimmung, was das macht mit einem Kind, wenn man so aufwächst und so ist. Krass. Ja.
Dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter und hören Fabinho Elastico.
Oh, fabulous. Have you made this?
Me, kid. Sucks it up.
Bro, gib ihm Elastico. Ich baue noch ein Beat, roll noch ein G. Intergalactico, yeah. Ein, zwei Jahre dann rich, ich pack das schon. Ey, 3-4 Gramm gekifft, grad abgeholt, yeah. Nur Gläser mit Havana Club Symbol. Ich trink keinen Aperol. Du bist on a wing wie Kingsley, aber let's date bin ich Ashley Cole. Oder Fabinho, ich glaub, das ist die Taktik, Bro. Trust me, ich verlor den Bag und den brauch ich jetzt und ich werd ihn holen. Ich lauf in meinen Nike Shocks, runter um meinen Block und ich treff mein G. Kurzer Blick nach Süd, seh kein Cop und kein Deputy. Drei Jungs in einem Vintage Volvo, kein Kickdown, weil der schluckt Benzin. Down to soft, weil ich mit meinem Team, ich glaub, mich kann nicht stressen. Sie will an einem Anime landen, ich komm in einem Intertracky. Sie schaut sich im Spiegelbild an, ich liebe die Imperfections. Ich dribbel den Beat so wie Messi, ich mach ihn Albi Celeste. Come in die Booth, come check me, FAB bleibt der Beste, yo, ey. Yeah. Und ich seh an deinem Blick, du passt nicht rein. Ich teil mit dir nicht mein Chip, mein Bro, lass mich auf sowas nicht ein. Auf ein Teller das Hauptgericht und glaub mir, die Beilagen lass ich sein. Ich häng mit Nino 85 und er macht für uns das Haschisch klein. Ich hör dein Track nur plus,
geil, Bro. Gib ihm Elastico. Bombe, also richtig geil, richtig geil, Musik richtig geil. Also wirklich, gefällt mir richtig gut. Diese kleine Drillerei mit so einem bekifften Sample finde ich geil. Text richtig gut. Also jede Line Bombe, nix peinlich, wirklich jede Line geil. Und auch Look, sag ich jetzt zuerst. Ich glaube, du hast mir letztens, nee, Pia hat mir das, irgendwer hat mir gesagt letztens, ja, das ist Jersey, weil wir wie Chobans vor 4 Jahren mit Fußballtrikots rumgelaufen sind. Eine Zeit lang dachte ich mir, okay, kann man eigentlich nicht mehr machen, aber kann man jetzt wieder machen. Und er trägt jetzt auch sein Fußballtrikot mit Kette drüber und mit Ding, aber er trägt es halt ganz anders. Wir haben es getragen wie Chobans, die tragen es wie moderne junge Männer, weißt du, aber ist geil. Ich finde den Vibe richtig geil. Ich finde ihn sympathisch und sehr locker. Ich finde seine Entourage sympathisch und sehr locker. Überhaupt nicht verkrampft. Sehr, 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 sehr locker. Gefällt mir sehr gut, Fabinho, Alter. Ich hätte mir einen ganz anderen Typen vorgestellt. Ich hätte mir gedacht, einen wie Ronaldinho, aber jetzt kommt ein kleiner Fabinho. Geil. Ah, okay, es kommt noch ein anderer. Scheiße. Mach mal kurz Play, dass wir den anderen auch hören. Das Feature nämlich.
Bis selber, was geht, treff mein Achi an der Mainbank, besprech Taktik so wie Trainer, halt hoch, aktivier Favelas, babbel nicht rum, bring's auf den Punkt wie beim Elfmeter, Gruppe ist der 12. Mann, ich glaub ich sehe keine Gegner, frag wo ich bin, fahr durch die City in Richtung MV mit Fabio Link, Studio Session ein Ding gebaut, fragt gerade, es war Rauch für Jungs in der Crib, Trick aus Blau, Lidl Symbol oder Kaiser Chiefs, gleiches Team, wir sind eingespielt, große Schritte auf Strikes Back Vision, ich hab kein Kopf für ein kleines Ziel, haben nicht aufgehört, dribbel die Szene around the world.
Alright. Also, sehr sympathischer Feature-Partner. Ich finde, die harmonieren auch gut zusammen. Babbeln nicht rum. Das heißt, die müssen irgendwo aus der Ecke sein. Frankfurt, Mannheim, irgendwie so. Dort sagt man babbeln, glaube ich, oder?
Pfalz.
Pfalz. Ah, echt? Ja. Pfälzer.
Pfälzig.
Pfälzer. Ja,
kann aber auch sein, dass man es in Frankfurt sagt, aber ich kenne es aus der Pfalz.
Ja, cool, auf jeden Fall. Fabinho und Nino. 85. Was denn? Ah, okay. 85 wahrscheinlich auch dann die Postleitzahl oder sowas. Okay. Geil.
Nee, ist cool. Auch die Jungs. Weißt du, wie man diesen Trend nennt mit den Trikots? Hm. Blokecore.
War wie?
Blokecore.
Bloke?
B-L-O-K-E, ja.
Bloke.
Blokecore. Was also es gab es ja früher auch. Ich meine, ihr habt es ja früher auch immer getragen. Bloke kommt aus dem Britischen.
Okay.
Und Bloke heißt eigentlich so viel wie der Kerl.
Ah, Bloke.
Das heißt, die haben sich, Bloke. Man zieht sich kerlig an, weil in UK die Kerle gehen zum Fußball.
Ah, okay, verstehe.
So, und dann ist okay, es so geil. Dieser Bloke, Trend. Aber die haben coole Trikots. Ich habe Kaiser Chiefs gesehen aus Südafrika, Basel und so weiter.
Ich werde jetzt wieder anfangen mit dem Bloke-Core.
Auf der Bühne.
Warte nur ab, bitte nur auf wie der Bühne. Ich mich verbloke-Core. Nächstes Mal sitze ich hier mit einem Fußballtrikot. Jedes Mal habe ich jetzt mit einem anderen Fußballtrikot. Spaß werde ich hier nicht machen. Aber geil, vielleicht einmal komme ich in Fußballtrikot. Okay, Bewertung. Musik 9, Text 9, Luke 9. 999.
Stabil. Ich fand's auch geil, wie sie an diese Trikots aufgehen.
Ja, voll, fand ich auch. Das war cool.
Ich weiß gar nicht, von wann ist denn das Video? Wie alt ist denn das?
2 Monate.
2 Monate. Okay, wäre noch geiler, wenn sie es so wirklich vor der EM gemacht hätten, noch weiter.
Ja.
Weil der Trend kam schon ein bisschen früh, aber ist es immer noch cool. Definitiv. Ja. Nächste Demo. Was von dem? Sinatra,
but no Frank.
Ah, Sinatra, but no Frank. Wortspiel. Kennst du das manchmal, wenn du so hast?
Nee.
So Wörter?
Wie
wenn, wenn du so einen Text liest und dann zum Beispiel bei Höschen.
Ja, ah, Höschen. Ja, ja, doch, habe ich auch. Ja.
Mies manchmal.
Ich habe auch zuerst einen indischen Namen gelesen, aber ist...
Also, Sinatra, but not Frank.
Ghoster. Right? Gutes Thema.
Yeah. Keine Phase hat den Großer gemacht, zumindest haben wir viermal verkehrt. Sie wusste nicht, wie man Gefühle zulässt, ich glaube, sie hat es verlernt. Ich wünsche ihr das Beste, ich wünsche ihr Frieden, ich hoffe, keiner bricht ihr Herz. Es gibt Leute, die hassen, Leute, die lieben, doch davon halte ich mich fern. Meine Ex ist eine tolle Frau, wünsche ihr das Beste, ich glaube, ich war ein Wichser. I pray, jemand wird sie gut behandeln, mein Broski, so wie ich's nicht tat. Ich denke, das Game, so wie ich ein Bruder lenk. Broski, pass auf, wen du Bruder nennst. Real Life, no GTA, mein Bro sitzt in einem GTA. Ich muss meinen Weg gehen, Mann. Fick Schule, ich war mein Lehrer, Mann. Jay Sean wurde nicht 18. Mein Opa sagt, du musst dich in Acht nehmen. Digga, fick diese Welt, sie wollen uns schwach sehen. Kann es dein Sachbild? Keine Phase hat den Großer gemacht, zumindest haben wir viermal verkehrt. Sie wusste nicht, wie man Gefühle zulässt, ja, ich glaube, sie hat es verlernt. Ich wünsche ihr das Beste, ich wünsche ihr Frieden, ich hoffe, keiner bricht ihr Herz. Es gibt Leute, die hassen, Leute, die lieben, doch
davon... Okay. Also das Ding ist, wie gesagt, auch jetzt sage ich es immer davor, man muss immer sehr aufpassen mit den Feedback, weil die Leute machen diese Musik nicht zum Spaß. Da steckt Herz drinnen, da steckt ihr ganzes Leben drin, da steckt ihre ganze Identität drinnen. Deswegen ist es ein schweres Gewicht, Kritik zu geben. Mhm. Aber in diesem Podcast geht es darum, dass ich das meine Meinung dazu sage und es ist nur meine Meinung, es kann jedem egal sein. Das Ding ist so, ich finde von der Musik her finde ich es nicht schlecht. Ich finde es ein guter Beat, es ist ein geiler Beat. Ich finde textlich ist auf jeden Fall so, dass da auf jeden Fall noch mehr geht. So, es ist textlich, flowmäßig geht da auf jeden Fall mehr. Ich finde halt sein Look, ich mache auch mal schnell den Look noch rein, weil das in die Gesamtbewertung reingeht. Ich finde halt, dass sein Look und die Bewegung und alles, wie er aussieht als Charakter, über dem steht, meiner Meinung nach, über seinen Skills so noch. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, da geht einfach noch mehr. Es gibt viele, die sind extrem gut im Rappen, bla bla, aber sehen aus wie Trotteln. Und dann ist fast eine Sache, wo man sich denkt, okay, wie jetzt? Er sieht halt ein bisschen star-like aus. Also ich fand schon bei dem Anzeigebild und bei dem, wie sich bewegt und so, dachte ich mir, okay, krass, so. Aber das steht, also für mich steht von der Bewertung her die Optik über den textlichen Skills und der Performance auf jeden Fall so. Deswegen kurz, wie? Ich mach kurz die
Noten?
Ja, genau, die Noten. Also vom Beat her ist eine stabile Drillerei. Keine Ahnung, würde ich gehen auf 7,58. Text und Flow, weiß ich nicht, da würde ich wahrscheinlich auf 6 gehen. Look lasse ich dir zuerst.
Straße, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht so viel dazu sagen. Ist halt typisch Street, oder?
Ja.
Also.
Aber Look mit Tattoos, mit Ding, mit das.
Ich meine, die Typen an sich sehen cool aus.
Finde ich auch. Ja.
Typen an sich sehen cool aus. Frage jetzt. Wenn du sagst, okay, so das Skillset verbessern.
Mhm.
Wie hast du das damals gemacht? Oder wo hast du bei dir vielleicht damals sogar Schwächen erkannt, die du verbessern wolltest? Und wie hast du die trainiert?
Mhm. Naja, einfach immer mehr Songs machen. Song. Und ich erinnere mich halt 2015, wo die ganz große Trap-Welle ist. Behindert zu sagen, weil das gab ja davor Dirty South schon 100 Jahre. Habe ich aber gewusst, okay, das ist die neue Musik. Wenn du da auf 92 BPM Ding Beats, das wird niemand mehr hören. Das neue Ding ist Trap. Es kommen hunderttausende Kids, die mit diesem Trap-Ding aufwachsen. Die wachsen auf mit Drake, die wachsen auf mit den ganz neuen Künstlern, die auf solchen Beats rappen. Und wenn du da kommst als alter, weißt du, so Frankreich 1994 Rapper, musst du einfach üben. Mhm. Und ich erinnere mich, dass ich damals einfach Songs in Massen gemacht habe. Da ging es mir gar nicht darum, ob ich jetzt einen Hit mache oder keinen Hit. Ich bin einfach ins Studio gegangen, habe aufgenommen, geschrieben, um mich einfach zu verbessern. So, dass ich dann am Ende mir dachte, okay, ich bin mindestens genauso gut wie alle.
Und wie hast du gemerkt, dass du besser wurdest? Wie merkt man
das? Von Song zu Song, du spürst es. Weißt du, irgendwann kommst du dann rein und weißt, okay, alles klar, weißt du, ich merke auch zum Beispiel, ich habe vorher mit Pia habe ich ein altes Album von mir gehört, da war auch meine Stimme irgendwie gefühlt noch komplett anders, so, weißt du. Und das ist auch wahrscheinlich so eine Sache wie mit dem Muskel. Deine Stimme wird ändert sich, deine Attitüde wird anders, deine Sicherheit wird anders auf den Songs, so, weißt du. Deine Texte werden anders, du bist immer sicherer. Und ich weiß nicht, wie alt er ist, weißt du, vielleicht 21, weißt du, vielleicht 19, vielleicht aber auch 25 und Rap 2, 3 Jahre, weißt du, das ist immer so das Ding. Einfach machen, aber wenn du schon mal einen Star-Appeal hast, ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache, die du hast.
Nice. Guter Ratschlag.
Dankeschön.
Ich würde sagen, damit machen wir Out of the Dark zu und geben noch ein paar mehr Ratschläge.
Yes. Bombara.
Therapie nach der Folge. Ich habe heute eine Frage von Tobias und es geht ein bisschen darum, über Generation, das Thema, wovon wir, über das wir vorhin geredet haben. Ich zitiere Tobias. Gerade von deinen Fans ist ein großer Teil relativ jung. Was genau hast du für einen Unterschied an den neuen Generationen festgestellt und was stört dich und sollten jüngere Menschen verändern?
Erstens, finde ich gar nicht so, dass meine Fans jetzt vorwiegend, aber ist egal.
Finde ich auch nicht, genau, aber ich habe es mal so vorgelegt.
Genau, aber ich habe auf jeden Fall auch viele junge Fans, was mich sehr freut, weil das einfach bedeutet, dass du noch Musik machst, die irgendwie aktuell ist. Die eine Sache, die ich, also das, was mich nicht stört, aber was mir aufgefallen ist an jungen Fans, ist, dass sie relativ schnelllebig sind, was ihre musikalischen Trends angeht oder was überhaupt, die haben nicht mehr so eine krasse Fanbindung an etwas. Also die sind, habe ich das Gefühl, Fan von ganz vielen verschiedenen Sachen und eher Fan von einem Lifestyle als jetzt Fan von wirklich einer Kunst, Musik und einer Sache. So. Also das ist mir zumindest aufgefallen. Aber das ist halt einfach die Zeit, was mit sich bringt.
Wie sie konsumieren, oder?
Das ist das Ding. Weil ich meine, wenn ich jetzt daran denke, als ich 14 war, war 1998 so. Da gab es ein paar Metal-Bands, ein paar Rap-Bands, ein paar Grunge-Bands. Aber es gab halt nur die. Weißt du, das heißt, du warst Fan von, keine Ahnung, vielleicht 3 Metal-Bands. Und die haben alle 4 Jahre ein Album rausgebracht. Oder alle 2, 3 Jahre.
Ja.
So, das heißt, mindestens von dem einen bis zum nächsten Album hast du gewartet und warst einfach Fan. So, und da kam das nächste Album, du hast dich voll gefreut und du warst einfach viel mehr into it. Und jetzt, was soll ich dir sagen? So, es ist einfach schwer und es ist einfach eine mir tut es teilweise leid für die neue Generation, weil die so krass überflutet werden mit irgendwelchen Informationen. Das ist genauso wie, wenn du eine Entscheidung treffen willst und es reden 10 Leute auf einmal. Weißt du, soll ich das trinken? Ja, trink, na, trink nur halber Schluck, trink vielleicht Viertelschluck, na, trink und spuck wieder aus. Weißt du, was sollst du dann denken? Weißt du, was ich meine?
Findest du im Gegenzug, dass sie vielleicht auch ein bisschen offener geworden sind? Weil früher gab es ja so, okay, Keine Ahnung, das kannst du nicht hören, um Gottes Willen, dann wirst du abgestempelt oder keine Ahnung. Und heute, die hören halt, wozu sie Bock haben.
Finde ich gar nicht so. Nee? Also nee, weil ich finde halt, dass vielleicht auf der musikalischen Ebene hört man ein bisschen mehr quer durch, das schon. Aber trotzdem gibt es ja Strömungen, so, weißt du, was ich meine? Und ich finde halt, heutzutage ist also, ich glaube nicht, dass die, was das angeht, so viel offener geworden sind, wenn es jetzt um Lifestyle geht, weißt du? So, du hast ja auf der einen Seite Leute, die so drauf sind, andere Leute, also Jugend-Subkulturen hast du ja immer noch in irgendeiner Form. Nur sind die nicht mehr so krass nach außen hin definierbar. Das ist das Ding.
True.
Weil früher hattest du halt, du hast innerhalb von einer Sekunde gesehen, ist das ein Hip-Hopper?
Ja, ja.
Ist es ein Mettler? Ist es ein Punk?
Skater,
Nazi.
Ja. Was ich meine? Oder Nerd.
Oder Nerd, genau. Ja, ja. Du hast einfach gesehen, so, obwohl Nerds damals ja gar keine absichtlichen Nerds waren, nee. die waren einfach gar nichts. So, das ist das
Leider.
Ding. Genau. Aber du hast halt sofort gesehen, okay, was ist der? Weißt du? Oder was hört er? Was ist das für ein Typ? Was ist sein Lifestyle? Es war viel einfacher. Heutzutage, der kann alles sein. Weißt du, was ich meine? Es kann sein, keine Ahnung. So. Abudi sagt immer, er unterscheidet es heutzutage in Brokkolis und Talaot. Und manchmal gibt es auch eine Mischung zwischen denen, so ein Brokkoli mit Talaon. Weißt du,
abschließende Frage darauf basierend. Gab es schon mal, oder was, beschreib mal den Fan, über den du am meisten überrascht warst, dass du gesagt hast, krass, du hörst meine Musik.
War tatsächlich, als ich in Volksgarten reingegangen bin und die Security-Frau, die war, ich will nicht zu nahe treten, aber ich schätze, also über meinem, die war älter als ich auf jeden Fall. Was heißt. Und die hat halt gar nicht, das war für mich einfach eine Security-Frau, so, weißt du, ich dachte, die hört eher sowas wie Toten Hosen oder irgendwie sowas. Die hatte Raf Camora-Tattoos.
Wow.
So wirklich viele, nicht nur eins, und richtig viele Raf Camora-Tattoos. Und das war für mich wirklich so, ich dachte mir, boah, krass. Also, dass die meine Musik hört, so, und ich dachte mir so, ich kann mir nicht vorstellen, dass die zu Hause sitzt und All Night hört.
Krass.
Also, ich meine,
krass.
Ja, und tatsächlich aber so hatte ich schon ein paar Begegnungen, wo ich mir dachte, was, du hörst meine Musik in welcher Welt? So,
krass.
Studenten, teilweise Anwältinnen, Anwältinnen.
Ja.
So, ja.
Krass. Also ich würde sagen, abschließend, wenn die Security-Frauen zuhört, wovon ich ausgehe,
ja, dass sie Grüße zuhört. Am Volksgarten,
schöne Grüße
an die Security im Volksgarten.
Und sie kann gerne, wie auch alle anderen, die Feedback haben oder Fragen stellen wollen, die wir dann in Therapie nach der Folge behandeln,
yes,
eine E-Mail senden an darkzen@podstars.de.
Yes.
Super.
Viel Spaß, das war eine geile Folge. Wir sehen uns bei Folge 8 und die Folge 8 wird besser als die 4.
So sieht's aus. Bis nächste Woche.
Am Tag sind die Nacht.
Dark Zen wird gesponsert von ESN Elite Sports Nutrition.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.